News for Bad Moms.
Ihr seid nicht alleine.
Mit dem Kind sowieso nie wieder.
Wir sprechen euch aus der Seele.
Aus der russischen Seele.
Und belarussischen Seele. Und aus dem Muttermund.
Muttermund tut Wahrheit kund.
Это что же такое, ни минуты покоя, суета, толкотня, беготня. И мечусь я в испуге в этом замкнутом круге, я устал, пощадите меня.
Hallo.
Hallo.
Gut siehst du aus.
Nein, gar nicht. Ich bin immer noch in meinem Schlafanzug.
Okay, das sehe ich nicht.
Nicht gekämmt, nicht geduscht.
Also es hat sich nichts geändert quasi bei dir nach dem Umzug nach Spanien. Sieht dein Alltag genauso aus.
Ja, genau, ich bin aber noch nicht ganz umgezogen. Wir überlegen aber tatsächlich, ob wir hier leben könnten. Also ich meine, leben kann man hier sehr gut, arbeiten kann man hier nicht gut. Das ist ja das Problem mit allen Ländern auch außerhalb von Deutschland.
Aber wow, pass auf, lass uns alles von vorne anfangen und... Weil ich glaube, sonst verwirren wir die Leute. Du bist in Spanien. Wie kommt das?
Stimmt.
Wo waren wir? Ich habe nachgeschaut, unsere letzte Folge war am 27. Februar. Und dann kam der Frühling.
Ach,
und wir haben uns gar nicht mehr gemeldet. Wie?
Das war die Frühjahrsmüdigkeit. Ein Wort, das es übrigens nur im Deutschen gibt. Wir übersetzen die Frühjahrsmüdigkeit ins Russische oder Belarussische.
Gar nicht.
Весеннее
обострение. Es gibt, Frühlings...
Bei Alkoholikern, das ist übrigens ein Ausdruck, den es nur im Russischen gibt und der ins Deutsche nicht übersetzbar ist, weil die Alkoholiker und Schizophreniker, die haben...
Ja, doch. Sie haben im Frühling so eine Art, wie heißt das, Verschärfung, irgendwie eine Diagnose.
Ja.
Aber das liegt bei uns wahrscheinlich weniger an dem Frühling, sondern einfach an den Lebensumständen, die unser Leben so ein bisschen umgekrempelt haben. Und dann haben wir uns abgemeldet, ohne uns zu verabschieden, wie man auf Russisch sagt, ушлип английски, да, не попрощавшись. Sagt man auf Deutsch auch?
Ja, ja. Nee, auf Deutsch sagt man den polnischen Machen. Auf Russisch sagt man den englischen Machen.
Auf Russisch sagt man gehen wie ein Engländer. Das heißt, gehen ohne sich zu verabschieden oder irgendwie Bescheid zu sagen. Wir waren irgendwie, glaube ich, ja auch müde, aber auch überfordert. Du hattest viel erlebt. Ja.
Ich hatte schon wieder eine Fehlgeburt. Yay. So eine gepflegte Ausschabung und Vollnarkose. Was tut man nicht alles dafür?
Aber du kannst schon drüber lachen.
Ja, das ist auch wiederum was Jüdisch. Und wenn man nicht drüber lacht, dann muss man drüber weinen. Mhm. Deswegen lieber lachen. Auf jeden Fall habe ich letztens zusammengezählt, ich habe schon 3 tote Kinder produziert und einen lebendigen. Mhm. Es ist echt ein schlechter Output. Ja, genau. Ich war schwanger. Diesmal jetzt nicht super geforciert, aber irgendwie auch nicht wirklich verhütet. Also so ein bisschen Hoffnung, noch was umzureißen und dann in der 7. oder 8. Woche ist das Embryo gestorben quasi. Und das habe ich wieder beim Frauenarzt festgestellt. Bei der ersten Ultraschallkontrolle und dann war es wieder dieses, oh Mann, schrecklich.
Ja.
War ein bisschen geknickt und ein bisschen down und dann haben wir direkt am nächsten Tag Ausschabung gemacht und dann sind wir direkt am nächsten Tag nach der Ausschabung quasi nach Spanien gefahren, um dem Ganzen zu entfliehen.
Krass. Du hast das so geschrieben, irgendwie fast schon im Nebensatz. Apropos, ich hatte wieder eine Fehlgeburt und ich dachte, oh, was? Und ich hatte Angst, dass es dir wieder so schlecht geht wie beim ersten Mal.
Ja, nee, das war nicht so schlimm. Jetzt gewöhnt man sich langsam daran. Ich war ziemlich abgefuckt, aber jetzt nicht mehr... oh Gott, das hat nicht geklappt oder oh Gott, Ausschabung. Also klar, ich hatte Angst, dass es schon wieder irgendwie beim ersten Mal nicht klappt und ich nochmal operiert werden soll und nicht aufhöre zu bluten und diese ganzen OPs. Also ich habe echt auch beim ersten Krankenhaus besuchen, beim zweiten ganz viel geheult, meine Maske wieder nass geheult und irgendwie war das aber ganz gut und abgefuckt hat mich, glaube ich, mehr, dass es so endgültig ist, weil wir haben beide gesagt so, ey, noch einmal machen wir das nicht, jetzt ist das wirklich vorbei, jetzt verhüten wir auch, jetzt ist das Thema abgeschlossen, hat nicht sein sollen. Man muss es akzeptieren und dieses Akzeptieren, das ist tatsächlich schwer, weil ich auch so eine, leider, was vielen Frauen oder vielen Menschen grundsätzlich eigen ist, klammere ich mich dann, also dann beiße ich mich fest, wenn irgendwas nicht klappt, dann muss ich das unbedingt haben. So, und dann ist das dieses Kinderwunsch irgendwie umso größer geworden, weil erstens kriege ich das nicht hin und zweitens, zweitens irgendwie hat man sich mit diesem Gedanken angefreundet und hier in Spanien sind so viele Kinder und alle haben Geschwister und Ruben ist so der einzige Einzelkind und dann merkt man auch, was für Vorteile es hat, Geschwister zu haben. Ja, aber gleichzeitig schlafen wir ganz lange wieder. Dann ist das ist so der tröstende Gedanke, sich vorzustellen, wieder in diesem Schlaflosmodus sich zu befinden.
Ich konnte früher immer schlafen, überall, also auch im Stehen fast schon. Und jetzt habe ich schon so Schlafstörungen, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber weißt du, wenn du nachts rumliegst und dich im Bett rumwälzt und dann kommen noch irgendwelche To-Do-Sachen oder was ich alles erledigen muss oder wem ich was sagen soll oder das ist ganz schlimm. Ja, der nicht unwesentliche Teil von meiner Müdigkeit stammt, glaube ich, von dem Homeschooling, weil letzter Monat war der Große hier. Und er saß immer hier nebenbei und wollte mir beim Videoschneiden helfen oder so. Der wollte für mich arbeiten oder der wollte seine Flüge ankündigen, die er ständig dann er bat darum, dass wir halt den Plan der Abflüge und Ankünfte ausdrucken von Flughafen Frankfurt oder Köln und dann kündigte er sie an, von morgens bis abends. Hallo, der fliegt nach so und so, geht da und da. Also das ist so...
Der ist immer noch so flugverrückt, der hat ja so einen Flughafen quasi genau, in seinem Zimmer
aufgebaut. Genau, der
wollte
alles Mögliche machen, aber nicht seine Deutsch-Mathe-Aufgabe. Und ich habe auch viel gelernt von 20er-Feld und 10er-Feld und weißt du, so Buchstabenhaus. Ah, das ist echt verrückt mit dem Homeschooling. Da muss man ihn immer davon überzeugen, dass er das machen muss und dass... klappte nicht immer so gut und ich bin froh, dass er heute wieder in der Schule ist. Ja, und zu dem Schlafen, gut, ich weiß nicht, vielleicht wird das wieder besser, aber es erinnert mich einfach an diese Zeit mit dem Baby, weil da wacht man ja ständig auf, weil man stillen muss oder weil das Baby weint und jetzt will keiner gestillt werden und keiner weint, aber ich wache von alleine auf und das ist das Beschissenste, wo du denkst, eigentlich könnte ich jetzt schlafen. Die Kinder sind groß genug, um durchzuschlafen, aber du kannst nicht schlafen, weil einfach keine Ahnung.
Also du kannst nicht durchschlafen oder kannst du nicht einschlafen?
Ich kann einschlafen, aber dann wache ich mitten in der Nacht so um 2 oder 3 auf und dann fange ich an, über irgendwas nachzudenken und eines führt zum anderen und zum nächsten und ich höre auf, nicht nachzudenken und dann wälze ich mich im Bett und kann nichts damit machen. Irgendwann schlafe ich wieder ein und dann, keine Ahnung, um 4 oder 5 und dann ist schon morgen und ich bin dann, stehe auf, so schlecht gelaunt und unausgeschlafen. Hattest du das?
Ja, ich kenne das. Ja. Ich kenne das ganz gut. Ich hatte das lange Jahre, dann hatte ich das wieder in den Griff bekommen.
Wie?
Das kommt immer wieder. Bei mir war das ganz schlimm, weil ich in der Phase auch noch depressiv war und ich wachte auf mit so Mental Load, dem typischen, was soll ich morgen machen? Und dann kam ein Gedanke zum nächsten und es war endlos, diese Schleife.
Ja.
Und das endete immer wieder damit, dass ich doof bin und nichts kann. So. Also es endete auch noch mit total selbstvernichtenden Gedanken. Und dann, das war aber bevor ich Fernando kennengelernt habe. Mhm. Dann habe ich Fernando kennengelernt und dann wurde alles besser. Und jetzt kann Fernando nicht schlafen und ich teilweise manchmal auch. Aber das ist so der übliche Mental Load. Das ist einfach zu viel von allem. Und ich glaube, was ich aus meinen langjährigen Erfahrungen machen, dir sagen kann, du musst deinen Kopf immer austricksen, also versuchen, einfach dir Listen zu machen, bevor du schläfst und alles aufschreiben, was du wem sagen kannst, dann ist das auf dem Papier und dann muss dein Kopf sich nicht damit beschäftigen. Falls du dann nachts aufwachst, dann musst du dir austricksen und sagen, ich bin nur aufgewacht, um aufs Klo zu gehen. Dann gehst du aufs Klo und versuchst wieder einzuschlafen. Also diese Gedanken und dann einfach diese Gedanken versuchen sofort auszuschalten, um wieder in dieses Dösmodus zu kommen. Und dafür ist Meditation wiederum ganz gut. Und selbst 10 Minuten am Tag reichen, um einfach diese Skill zu bekommen, den Kopf abzuschalten. Oder dich abzulenken.
Oder sich zu betrinken
also wenn
abends.
Nee, das hilft nicht. Nee. Das führt leider zum Gegenteil. Bei mir, wenn ich betrunken ins Bett gehe, dann wache ich noch früher auf und kann noch schlechter schlafen. Auf jeden Fall. Aber trinken, das ist schon sehr gut hier. Ich habe entschieden, Alkoholikerin zu werden. Hier kostet ein Wein in der Bar, die offen sind, 1,20.
Ey, du kannst jetzt spanischer in die Rotwein. Bars gehen. Du kannst jetzt in die Kneipen. Alles ist auf, oder? Da bei euch?
Alles ist auf. Seit letzter Woche, es gab vorher eine Sperrstunde um 10, jetzt gibt es noch nicht mal eine Sperrstunde. Und ja, die jungen Leute machen sogenanntes Botellon auf den Straßen, also einfach sich auf den Straßen betrinken, aber man kann sich auch in der Bar betrinken. Es gibt auch Konzerte mit 25-50% Auslastung von Sälen, es gibt alles. Aber das Wichtigste ist, es gibt tatsächlich die ganze Zeit Kita und Schule.
Oh, und, das ist das wichtigste Gut. Also ich wollte mich verneigen vor den Lehrerinnen, von den Erzieherinnen, die vor der Kita standen, mein Kind abgeholt haben. Danke,
absolut.
Danke, dass es euch gibt. Die besten
absolut.
Menschen
seit diesem Lockdown. Absolut. Ich habe immer dieses Gefühl, Blumen in die Kita zu bringen, jeden Tag seit diesem Lockdown, weil ich so viel Respekt habe vor denen, was sie alles für unsere Kinder machen.
Aber erzähl mal aus der Zukunft, wie ist das Leben nach dem Lockdown?
Ey, großartig, absolut großartig und es fühlt sich so an, als ob du... Also so wie wir aus Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind und dachten so, oh mein Gott, ich will das alles. Und so die 3 ersten Tage vergingen in diesem Rausch. So draußen sein, Freunde treffen, genießen, essen gehen, Eis essen. Wir wollten ins Kino gehen. Okay, wir machen jetzt nicht ganz... Wir versuchen immer noch in diesem Wahnsinn vernünftig zu bleiben und nicht in geschlossenen Räumen uns mit vielen
Hast du
Leuten
FOMO?
Kennst
du das neue Syndrom? FOMO.
Nee.
Fear of going
Was ist das?
Out. Kennst du FOMO? Fear of missing opportunities oder so? Also wenn du,
Aha.
ursprünglich FOMO ist ja die Angst, irgendwas zu verpassen, weil wir heute, wenn Aha. die Gesellschaft so übersättigt ist oder was du vorhin erzählt
ja.
hattest mit Baby, ne? Wenn du das nicht hast und wenn du das nicht bekommst, dann willst du das noch mehr und denkst dir immer, ach, ich verpasse
ja.
etwas, ja. Und jetzt gibt es statt, beziehungsweise zum FOMO dazu auch noch FOGO nach Corona. Du hast Angst rauszugehen, weil du so gewohnt bist, dass du drin bleiben musst, dass du nicht ins Kino oder so. Dass, wenn du das darfst, hast du irgendwie so ein Bro, bist du perplexed? Hattest du nicht das Gefühl, oder irgendwo in einen Laden reinzugehen?
Ja, absolut.
Ja?
Das habe ich mit Shopping festgestellt, weil hier auch alle Geschäfte auf sind und ich dachte, oh, ich gehe mal shoppen, um mich zu belohnen für die Fehlgeburt. Ja, und dann geht man in den Laden rein, guckt sich um und denkt so, nee, ich kann das nicht. Ich bin noch nicht reif dafür. Ich brauche auch überhaupt nichts und überhaupt ist das alles ganz komisch und lass mich in Ruhe. So, und bin da quasi wieder rausgelaufen.
Echt?
Ja, Also shoppen geht immer noch nicht bei mir. Und alles andere fühlte sich am Anfang auch komisch an und dann nach ein paar Tagen ist das wieder ganz selbstverständlich geworden.
Hast du da auch Kultur? Ich habe vergessen, was das
klar,
ist.
Du hast...
Was ist das für...
Ja.
Also gibt es auch Kino, Konzerte oder so?
Ja.
Schon überall.
Nee, wir nicht, aber zum Beispiel mein Schwiegervater, der hat so ein Philharmonie-Abo und der geht jede Woche zu einem Konzert.
Und du gehst stattdessen lieber in die Bar. Jeden Abend.
Genau.
Oder was macht ihr dann jeden Abend?
Wir gehen, treffen uns jeden Abend mit den Freunden, die alle um 5 ihre Kinder abholen von den Colegios. Und ich habe ja schon erzählt, dass in Spanien gibt es immer Spielplätze, an die Bars angegliedert sind. Oder Bars, genau, mit Spielplätzen. Und das heißt, wir stehen alle am Rand und trinken unser Wein und die Kinder spielen auf dem Spielplatz. Und keiner steht da neben seinem Kind und passt auf den auf, weil die Kinder regeln das untereinander irgendwie. Und ja, manchmal kommt dann jemand weinend an, aber es gibt jetzt nicht diese deutsche Helikoptereltern, die neben der Rutsche stehen und sagen, schön hast du das gemacht. Also ich bin die Einzige, weil mein Kind das anfordert, weil der das gewohnt ist und sagt, Mama, schaukeln, Mama, rutschen. Kein einziger spanischer Kind macht das. Die machen es einfach alleine und die Eltern haben drauf geschissen, so. Die labern.
Wie fühlt sich Ruben jetzt in spanischer Umgebung? Spricht er auch Spanisch die ganze Zeit?
Der spricht Spanisch, der hat sich von meinen Eltern verabschiedet, hat gesagt, wir kommen nie wieder.
Hä?
Leider sehen wir uns nicht mehr, weil ich will ja hier bleiben, weil die Leute hier schöner sind.
Echt?
Nein.
Vermisst er gar nicht Köln und seine Kita?
Nee, null. Aber das Ding ist, dass hier einfach überall Kinder sind und dass Spanien so, also das merkt man, wenn man Kinder hat, wie kinderfreundlich andere Länder sind.
Beziehungsweise man merkt das Gegenteil erst, wenn man das kennenlernt. Ne? Das hatte ich. Erst in Spanien verstehst du, wie kinderunfreundlich Deutschland ist. Solange du hier bist, denkst du, das ist ja normal, weil du das nicht anders kennst. Aber seit Thailand, wo dir jeder Kellner dein Kind anstrahlt, als ob das ein Justin Bieber ist, weißt du, dass in Deutschland eben, dass du, wenn irgendwo in ein Café reingehst und dann mit dem Kind hast du sofort so ein bisschen Angst, bloß, dass das Kind nicht so laut ist oder so, ne? Und dort, je lauter, desto besser, toll, sing, spring. Ja, genau, das Gefühl hatte ich auch in Thailand zum Beispiel. Also lebt ihr jetzt in einem Kinderparadies, ne?
Ja, das Ding ist, wir haben hier, wir leben zwar auch in einer Wohnung, aber das ist so eine Siedlung. Hier sind auch jetzt nicht so viele geile Parks drumherum, aber der geht vor die Tür und da spielen andere Kinder mit dem Ball, das ist so ein bisschen verkehrsberuhigte Zone und das heißt, er kommt nach Hause, sieht andere Kinder spielen, sagt Mama Tschüss und ist dann weg. So, also macht die Tür auf, geht und dann kommt er eine Stunde später, Mama, kalt. So, zieht er eine Jacke an, geht wieder, dann holt er wieder einen Ball, dann spielt er wieder. So, mit fremden Kindern, die alle 3 Jahre älter sind oder mehr. Und das ist total genial. Und egal, wohin wir kommen, da sind einfach Kinder. Am Strand, unter den Freunden ganz viele, im Restaurant spielen sie. Also es gibt auch ganz viele Restaurants, die Spielzonen haben. Und es ist einfach, du bist so viel entspannter. Ich habe gemerkt, ich interagiere mit meinem Kind, obwohl ich den ganzen Tag mit dem bin, vielleicht eine Stunde am Tag, weil er ständig irgendwie anders sich beschäftigt ist.
Ja, das ist ja bei uns auch so, wenn wir in der Heimat sind, dann irgendwie lösen sich die Kinder auf. Die sind da, aber die sind nicht so anstrengend, wie wenn wir hier sind alleine. Und wenn sie nur auf uns angewiesen sind, dann ist es ganz anders.
Absolut.
Also ich verstehe dich.
Das ist ein Das ist das, was du sagtest, it takes a village to raise a child und hier gibt es eben dieses Village und jeder, der vorbeigeht, der ist kinderfreundlich, wenn deinem Kind irgendwas zustößt, während du nicht hinguckst, dann kommt jemand und regelt das mit dem, weißt du, der pustet, tröstet, gibt ihm einen Lutscher, gibt ihm Chips, so ja, das ist das Einzige, man kann irgendwie nicht Kinder zuckerfrei erziehen, weil
oh, das wird in Deutschland gar nicht, ich kann mir nicht vorstellen, auf dem Spielplatz jemand Fremdes gibt deinem Kind einen Lutscher, ui, das kann böse enden.
Ja, aber dadurch sind die spanischen Mütter so viel entspannter. Und wenn ich denen erzähle, weil es mich so sehr beschäftigt, was in Deutschland vorgeht, die sind sprachlos, die sind so, wie, was? Also, wie, dann, du musst dann dein Kind irgendwie um 3 von der Kita abholen oder um 4 und wann arbeitest du? Ja, aber, und dann irgendwie, wohin geht das Kind und mit wem spielt es? Und dann musst du die ganze Zeit da sitzen und wann entspannst du dich? Also das Ding ist, die arbeiten alle ziemlich hart und die entspannen sich ziemlich hart und die Kinder sind dann nebenbei und funktionieren einfach. Genau, Entschuldigung, aber ich habe dich unterbrochen und ich wollte nur sagen, dass es mir leid tut, dass so viele deutsche Mütter das einfach nicht kennen.
Ja, da wollte ich noch fragen, also deine Geschichte mit der Wohnung, die hast du mir ja auch noch nicht so wirklich erzählt, was da passiert ist. Habt ihr noch eine Wohnung in Köln? Ist sie inzwischen weg? Und wenn ihr zurückkommt, wohin?
Genau, und die Wohnung ist nur da, wir müssen bis Oktober da raus und dann, wenn wir nach Köln kommen, müssen wir dringend etwas suchen und wenn wir nichts finden, was wir gut finden, haben wir entschieden, ziehen wir einfach zurück nach Spanien.
Aber erzähl mal kurz und knapp für die das nicht auf Facebook und Insta verfolgt haben, deine Abenteuer mit der Wohnungskauf und der hat nicht geklappt und wie seid ihr ohne eure schöne Altbauwohnung mit sehr schönen Holzdielen und hohen Decken geblieben? Oh, ja. Also noch nicht, aber bald.
Und Ziegelsteinwänden. Wir wollten die Wohnung kaufen. Wir haben mit der unseren Vermieterin darüber gesprochen, ein Jahr lang, dass wir bei ihr die Wohnung kaufen würden und sie hat uns den Preis genannt und der war relativ billig, also der war sehr billig.
Sorry.
150. Ja. Naja, sehr billig, der war für uns unglaublich teuer, aber für den Wohnungsmarkt, der gerade so ist, wie er ist, war es relativ billig für 150.000. Wir haben unser Geld zusammengekratzt, haben alle Banken angefleht, haben irgendwie uns Kredite geholt, haben dafür ganz viele Papiere gesammelt. Das hat mich sehr aufgeregt, was die Bank von dir alles wissen will, wenn du bei ihr Geld leihst. Egal. Jedenfalls hatten wir die ganzen Papiere und 3 Tage vor dem Kauf hat unsere Vermieterin es sich anders überlegt, weil angeblich oder wahrscheinlich jemand auf sie eingeredet hat und sie wollte dann 100.000 Euro mehr. Nein, 150.000 Euro mehr. Und dann kam schon auch ganz schnell die Maklerin in unser Haus und hat angefangen, Besichtigungstermine durchzuführen mit Menschen, wo wir einfach nur so Zeugen waren davon, wie pervers dieser Wohnungsmarkt ist, wie die Leute da durchgeschleust und von Maklern belogen werden, weil ich kenne ja die Wohnung und dann sieht man da, steht man da und hört irgendwie, wie die Maklerin den Leuten von der Wohnung erzählt und denkt, du lügst, das stimmt ja alles gar nicht. Und gleichzeitig so 30-Jährige, alle Wohnungsinteressenten, Kaufinteressenten waren so zwischen 30 und 35 und wollten die Wohnung, sie hatten keine Kinder, für sich alleine. So, wo ich denke, Mädchen, woher hast du mit 30 Jahren 600.000 Euro in der Tasche? Und genau, und dann standen die Leute bei uns im Wohnzimmer, haben nicht mit uns gesprochen, sondern nur mit der Maklerin und haben, die Maklerin hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen um die Mieter, die sind bald weg, suchen sich eine Wohnung mit Garten und die so, nee, Moment mal, wir wollen hier bleiben. Und die so, ja, tut mir leid, aber ich brauche die Wohnung für sich alleine. Und irgendwann ist es mit unserer Vermieterin dann auch eskaliert und jetzt haben wir den Deal mit ihr gemacht, dass wir ausziehen im Oktober, die Wohnung unter uns verkauft und wir bekommen dafür 10.000 Euro. Das heißt, wir suchen jetzt dringend was, haben aber Geld für den Umzug und die ganzen Unkosten.
Aber jetzt, wo ihr nicht da seid, bezahlt ihr ja trotzdem die Miete, ne?
Klar. Klar, ganz normal. Aber was willst du machen? Das ist ja immer so. Genau, das heißt, wenn jemand was hört, Wohnung in Köln, 3 Zimmer mit Balkon oder Terrasse oder Garten.
Ja, aber vielleicht braucht ihr aber jetzt gar keine Wohnung. Vielleicht war das, ich versuche immer das Positive zu sehen und vielleicht war diese Wendung unerwartet und schmerzhaft für euch, aber vielleicht ist es ein Kick in den Arsch, wie man auf Russisch sagt, sagt man das auf Deutsch, dass man etwas an seinem Leben ändert, zum Besten.
Absolut. Ich versuche das auch immer so zu sehen. Aber bei dem ganzen Scheiß, was einfach auf einmal passiert, ist das immer wieder schwierig. Deswegen bin ich immer so, oh, warum passiert das alles zu mir? Mia, ich bin doch ein guter Mensch. Ich habe nie jemandem was zuleide getan. Obwohl meinem Ex-Freund damals, den habe ich betrogen. Ist das die Strafe dafür? Jetzt habe ich keine Wohnung und kann keine Kinder mehr haben.
Das denkst du, also wenn so du nicht schlafen kannst, ne? Das sind deine...
Genau. So Zerfluss in Selbstmitleid und dann wieder, yeah, das ist alles gut, dass es passiert, weil der Gott weist mir den Weg. Ich muss einfach nach Spanien auswandern und Wein trinken. Oder keine Ahnung. Oder vielleicht, das Ding ist, ja, vielleicht kriegen wir was anderes und müssen was anderes sehen, was anderes kennenlernen. Wer weiß.
Also bleibt also, spannend.
Was ist dein Tipp?
Auf jeden Fall.
Bleibt spannend. Bist du denn ein Fan davon, die Sachen positiv zu sehen?
Ja.
Und dann wieder auf die Nase zu fallen, wenn wieder eine Scheiße passiert? Oder bist du eher jemand, der sich für das Schlimmste vorbereitet und sich und alles negativ sieht und alles klein
hält? Auf keinen Fall. Ich esse auch zuerst das, was mir am besten schmeckt und erst dann nach und nach das, was mir am wenigsten schmeckt. Und wenn dann am Ende was auf dem Teller bleibt, was mir nicht schmeckt, dann lasse ich das auch und dann ist mein Mann... Dann ist er ganz wütend, weil er macht das Gegenteil davon. Der isst zuerst das, was weniger schmeckt und am Ende arbeitet sich durch zu dem Besseren, wo dann gar kein Hunger da ist. Das verstehe ich nicht. Aber ich glaube, man kann alle Leute so unterscheiden. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch zwei Kinder und die beiden sind auch gehören zu verschiedenen Lagern. Der Kleine ist so wie ich, der isst einfach zuerst das Leckerste und macht einfach das, was am meisten Spaß macht und kümmert sich scheiß Dreck, was danach kommt. Und der Große ist eben derjenige, der zuerst halt das, was weniger schmeckt oder das, was weniger Spaß macht, erledigen muss und sich durcharbeiten muss zu dem Besseren. Aber ich finde, das ist immer so die Einstellung, die ein bisschen weniger Spaß macht.
Wer ist denn der glücklichere Mensch, subjektiv gesehen? Du oder dein Mann?
Glücklicher?
Timo oder Maxim?
Ich würde sagen, ich bin glücklicher. Also im Moment habe ich so ein Tief, aber das liegt wahrscheinlich nur an Dauerbelastung, Homeschooling und viel Arbeit und Corona, kein Urlaub seit einem Jahr oder diese Dinge, der Schatten. Aber grundsätzlich bin ich eher ein glücklicher Mensch. Und irgendwie hatte ich, wie sagt das auf Deutsch? Udacha. Udacha, ich weiß ja, das sind verschiedene... Dinge, aber wie ist Udacha auf Russisch? Luck.
Luck oder Happiness?
Genau, also, wie ist es auf Deutsch? Luck. Wenn du nicht...
Glück und Glück.
Eben.
Ich habe Glück, ist I'm lucky und ich bin glücklich,
heißt I'm happy.
I'm happy. Genau. Ich glaube, hier kommt nicht I'm so lucky. Sehr auf den Substantiv an, sondern auf den Verb. Ich habe Glück, du hast Glück. Ja, das Ding ist, du hast Glück, aber dein Mann hat bestimmt genau das gleiche Glück, nur er sieht das nicht. Also er kann das nicht appreciaten, weil der das weniger merkt und sich auf dem Negativen konzentriert.
Deswegen, wie ist es bei dir?
Bin, glaube ich, eher von der Natur her wie dein Mann, also eher so die schlechte Nachricht zuerst. Und dann freut man sich aber auch gar nicht mehr über die Gute und sehe eigentlich eher negativ versuche, aber so wie du zu werden, kostet mir Arbeit und manchmal bringt es mich auch zu nichts. So, weil ich habe auch jetzt noch einen Marathon besucht. Das heißt,
nein!
Pass auf, Marathon Jelanich. Sehr berühmt in Russland. Es gibt sogar so einen Film. Und es geht grundsätzlich darum, das Leben positiv zu sehen und alles als eine Opportunity zu sehen. Und dann werden alle deine Wünsche wahr. Marathon der Wünsche. Du schreibst die 10 Wünsche auf. Du arbeitest an deinen Ängsten. Du formulierst die 1000 Mal um. Und du glaubst einfach daran, dass du diese Wünsche erfüllt bekommst und dass dir das alles zusteht. Und dann beobachtest du, wie das in deinem Leben passiert und wie das Gute in dein Leben kommt. So, und dann dachte ich, ja, stimmt, so mache ich das. Und dann, geil, oh, ich bin schon wieder schwanger, ja, ich ziehe Glück an, oh, ich habe wieder Fehlgeburt. Also ich sehe nicht, dass mir dieser optimistische Approach in meinem Leben mich weiterbringt.
Naja, aber du hast ja einen tollen Sohn zur Welt gebracht, also... Aber apropos, wollte ich dich kurz was fragen, wieso hast du vorne gesagt, also am Anfang, du hast 3 tote Kinder und ein lebendiges? Wo?
Genau, weil Ruben hatte ja auch einen Zwilling,
das wusste
als ich mit
nicht.
Ruben schwanger war. Das, ja, das habe ich ganz schön verdrängt.
Krass. Du erlebst aber Sachen, echt.
Genau.
Aber sieh mal das Positive, dein Körper ist so geil, der hat innerhalb eines Jahres... Sogar, es ist nicht mal ein Jahr vergangen, 2-mal ist dein Körper schwanger geworden. Wie krass ist das denn? Du bist eine Schwangerschaftsmaschine. Und ja, jedes Mal hattest du dann vergrößerte Brüste und so, Glückshormone.
Aber gleichzeitig auch dieses Hormon up und down. Das muss man ja auch damit fertig werden. Und was das Krasse ist, in der Schwangerschaft verändert sich dein Körper. Und dann je älter du bist, desto langsamer verändert er sich zurück. Das heißt, ich laufe schon wieder mit Hängebauch, mit Hängebrüsten und ich habe das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich schwanger geworden bin, habe ich irgendwie noch 3 Kilo on top zugenommen.
Ach echt? Ich dachte das Gegenteil. Das jedes Mal, wo du schwanger bist, verjüngerst du dich. Weißt du? Dein Körper macht so ein Upgrade danach, und dann bist du wiederum jünger. 10 Jahre. Du bist jetzt nicht 40,
aber danach.
Nein.
Okay, siehst du, du siehst alles positiv. Ich glaube jetzt einfach daran, was du sagst. Das ist sehr gut.
Du siehst auf jeden Fall gut aus.
Ich glaube, dass Deutschland irgendwann auch merkt, also es sei denn, Spanien jetzt oder Länder wie Spanien, die offen sind, explodiert komplett und dann müssen die auch zumachen. Aber ich glaube, dass die deutschen Politiker auch merken, dass man langsam aufmachen muss.
Weißt du, in Deutschland, es braucht alle so eine Anlaufstrecke und diese Überreguliertheit, diese einfach alles so, und wenn die Zahl dann 0,99, aber 0,98 schon mal nicht und dann mal 1 Zentimeter nach rechts oder nach links denken, das ist so gar nicht. Mhm. Ne? Und ich bin so eine überzeugte Deutschland-Migrantin, aber sogar ich habe schon nachgedacht, oh Mann, bin ich jetzt im richtigen Land oder?
Das ist wirklich unglaublich in Deutschland. Also in Spanien wiederum merke ich, wie wenig. Klar, hier gibt es auch viel Unzufriedenheit mit der Regierung, sogar total. Irgendwie, sie haben in 4 Jahren 5-mal gewählt, gefühlt. Aber gleichzeitig wird viel weniger gemeckert irgendwie. Ne? Es ist halt so, also zum Beispiel die Masken werden überall getragen, auch am Strand. Und ich versuche das immer abzunehmen irgendwie. Und die Spanier, die sind total tapfer. Alle Kinder ab 6 mit Masken beim Sport, beim Joggen, beim Fahrradfahren. Also keiner hinterfragt irgendwie, ob es Corona gibt, sondern alle versuchen fleißig mitzumachen. Und deswegen, vielleicht ist das noch nicht so explodiert, die Zahlen. Und gleichzeitig in Deutschland diese ewigen Debatten, die zu nichts führen. Also ich meine, was mich total aufgeregt hat, ist dieser Test bei den Kindern. Es gab ja totale Gegenbewegung. So, nein, dem Kind das Stäbchen in die Nase, das ist doch Misshandlung. Gleichzeitig will man aber, dass die Schulen offen bleiben. Also ich denke, wenn die Kitas deswegen offen bleiben, können sie Ruben von mir aus jeden Tag in den Arsch irgendwie ein Stäbchen schieben. Hauptsache, es gibt eine Normalität für das Kind und für die Familie, weißt du? Und dann kommt aber diese Fraktion von Kindermisshandlung. Mein Kind geht dann nicht zur Schule, wenn er jeden Tag getestet wird. Wo ich denke, was ist los mit euch Leuten? Ich habe für WDR Comedy einen Gag geschrieben. Es gab so eine Tafel, wo ein Kind war mit Finger, mit Test in der Nase. Und das stand Kindermisshandlung. Und der andere Kind hat in der Nase gepopelt. Und da stand Kinder halt. Und dann gab es richtig, richtig Stress bei WDR. Es gab eine Programmbeschwerde, dass wir Kindermisshandlung verharmlosen. Diesen Gag kann nur ein Sadist geschrieben haben. Ich wurde mit Hitler verglichen. Und dann gab es irgendwie tausende Kommentare.
Noch, ja.
Man sieht daran, dass du keine Kinder hast. Ich so, doch. ich misshandle mein Kind selber.
Hm. Ja, wir so, machen übrigens genau, auch diese Selbsttests für unser Kita-Kind. Wir bekommen die ja von der Kimpel im Kindergarten. Und dazu haben wir noch, ich erzähle noch mal kurz, weil ich gleich weg muss. Wir müssen gleich zu Ende kommen. Ja. Aber weißt du, wir haben die Test bekommen und dann den Link zu der Augsburger Puppenkiste, wo das erklärt wird, wie das gemacht wird.
Ah,
das
ja, stimmt, haben wir genau.
Ihm eingeschaltet. Aber das wollte er gar nicht sehen. Die reden da auch so komisches Deutsch. Und das ist, das hat ihn.
Sie reden Schwäbisch, oder?
Ja, also auf jeden Fall.
Stäble, Spätzle, in Näsele. Und außerdem sind diese Puppen einfach hässlich, finde ich. Tut mir leid.
Naja, auf jeden Fall sind wir vielleicht irgendwie auch mit anderen Dingen, sind wir Wolf und Hase aus einer Pagadie aufgewachsen. Auf jeden Fall hat ihn das nicht überzeugt. Er wollte nicht mit dem Stäbchen in der Nase irgendwie misshandelt zu werden. Aber dann haben wir ihm Paw Patrol eingeschaltet, hat mein Mann. Das hat sofort funktioniert. Der hat sich keinerlei beschwert. Der wollte noch mehr davon. Hauptsache Paw Patrol läuft weiter. Also, das hat ihn aber gar nicht irritiert dann mit diesem Stäbchen. Du, und jetzt muss ich in die Schule, weil die 5 Stunden Freiheit sind um. Heute der erste Tag.
Auf jeden Fall der... Ja. Der Fazit der letzten 3 Monate, Paw Patrol sind wahrlich unsere Helfer auf 4 Pfoten,
ja.
Die in jeder Situation für uns dabei, für uns da sind.
Ja, ein Anruf reicht.
Okay.
Die Helfer auf 4 Pfoten kommen sofort. Genau. Und jetzt laufe ich auf meinen 2 Pfoten zur Schule, weil in 8 Minuten ist Schulschluss.
Rabenmutter, du bist nicht 1/2 Stunde vorher da. Okay, ciao. Tschüss. War schön mit dir.
Bitte Tür schließen. Von der anderen Seite.
Eine Minute.
Закрой дверь к себе, чтобы Алекс не мешал.
Das nehmen wir auch rein.